herzlich willkommen zu Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt, einem Podcast über linkes Prepping.
Heute ist immer noch der 16.10.2025.
Ich bin immer noch Lou.
Ich bin weiterhin Julia. Und wir machen jetzt hier einen kleinen Teil 2 zur Folge davor. Wir reden weiter über das Collapse Camp.
Oder vielleicht reden wir über die Collapse-Bewegung.
Ja, oder das, genau, was daraus resultiert.
Ja, wenn ich dir hier alle Inhalte mitbringe und dich dazu zwinge, dir das alles anzuhören, dann ist klar, dass es irgendwie in meinem Kopf anders sortiert ist.
Ja.
Ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, ich glaube, da entsteht gerade was. Da entsteht eine Bewegung. Und ich habe ziemlich viel Redebedarf.
Aha.
Und hab so das Gefühl, ich weiß nicht so richtig, wohin damit. Und dann dachte ich irgendwie, vielleicht einfach hierhin. Und der Redebedarf hat, glaube ich, vor allem, oder das entsteht vor allem daraus, dass ich das Gefühl habe, eigentlich ist da wahnsinnig viel Potenzial. Diese Ansätze von Kollaps, Kollapsbewegung, das resoniert alles sehr stark. Ich kann mich da eigentlich sehr doll sehen, aber wenn ich dann mir die Leute angucke und die Diskussionen verfolge, gerade auch in den letzten Wochen seit dem Camp, irgendwie bin ich in ein, zwei Chatgruppen, wo halt relativ viel Menschen irgendwie diskutieren, dann denke ich die ganze Zeit, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Mhm. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass das, was hier entsteht, nicht das ist, was ich mir idealerweise wünschen würde, sondern was anderes. Und vielleicht ist das auch völlig unbegründet, aber ja, da habe ich gerade auf jeden Fall irgendwie ziemlich viel Bedarf an Austausch und irgendwie bin super, super gespannt auch irgendwie, was so deine Eindrücke dazu sind.
Mhm.
Genau, und ich könnte einfach mal irgendwie so ein bisschen erzählen, was ich so schwierig finde.
Ja.
Und dann gucken wir mal irgendwie, was du davon hältst und irgendwie was wir vielleicht auch irgendwie denken, was daraus, also was Resultate der Kritik sein können, wenn sie denn zutrifft.
Okay, das finde ich gut, diesen konstruktiven Ansatz. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal sehr gespannt, weil aus dem, was du erzählt hast, war ja für mich dann erstmal das Fazit, ja, krass, was da passiert, so krass, mhm, was da für Ideen sind, womit die Leute sich beschäftigen und sehr gezielt beschäftigen und so. Das finde ich ja erstmal super spannend und ja, energetisierend.
Ja, ging mir auch so. Und ich bin auf jeden Fall auch mit sehr viel Energie vom Camp wiedergekommen. Ich habe da tolle Leute kennengelernt. Und gleichzeitig habe ich ja irgendwie in der letzten Folge auch schon kurz gesagt, so dieses Camp hatte teilweise, oder das Publikum, was dort war, hatte teilweise so ein bisschen dieselben Probleme, die alle linken Bewegungen und gerade auch die Klimabewegung irgendwie haben. Es ist sehr, sehr weiß, auf jeden Fall. Also krass weiß irgendwie. Noch viel weißer, als ich das aus allen anderen linken Strukturen kenne.
Mhm.
So, also ich würde sagen, die Personen, die für mich sichtbar of color waren, waren weniger als 30.
Mhm.
Unter diesen 800 bis 1000 Menschen.
Mhm.
Und naja, es hat ganz viele Gründe bestimmt, aber irgendwie erstmal ist es auch ein Fakt und es ist ein Fakt, der ein Problem darstellt.
Mhm.
Soweit so offensichtlich. Und was ich aber auch schon gesagt hatte, war ja so irgendwie, ich habe das Gefühl, es gibt so einen relativ starken Anteil oder einen großen Anteil von Menschen, die so dem linksgrünen Bürgertum angehören.
Mhm.
Und dann gibt es halt noch so ein bisschen die abgefuckten Ränder drumherum.
Mhm.
Und mit abgefuckt meine ich tatsächlich so irgendwie so diese Leute, die halt mehrfach marginalisiert sind und damit auch am Struggeln sind. Also die queeren Punkers, die ja teilweise auch irgendwie auch ein paar People of Color, die da waren irgendwie so und auch generell die Leute, mit denen ich irgendwie so zu tun habe, die sich mit solchen Themen beschäftigen irgendwie. Die Wagenleute, die Leute, die halt irgendwie einfach keine Kohle haben, so, die irgendwie mit krassem Mental Health Stuff strugglen, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie alleinerziehend sind und irgendwie nicht irgendwie so die großen finanziellen Spielräume haben, irgendwie um das zu machen, sondern die halt irgendwie so gerade eben hinkommen. You name it. Also ganz viele davon sind ja auch politisch aktiv und ganz viele von denen waren da auch. Und ich habe aber das Gefühl, dass das die Menschen sind, die eigentlich viel mehr im Zentrum stehen sollten,
ja,
weil ich sie für die qualifiziertesten halte, wenn ich unter den unter der Brille von was bräuchte eine Kollapsbewegung, wie müsste die aussehen, wie müssten die Leute drauf sein,
ja,
drauf gucke.
Ja.
Aber es sind halt die Ränder und in der Mitte stehen halt Leute, die schon irgendwie politisch auf jeden Fall auf der richtigen Seite stehen, die auch Stuff machen, aber die halt irgendwie schon einfach eine Lebensrealität haben, die von meiner sehr weit entfernt ist und wo ich auch das Gefühl habe, die erzeugt eine gewisse Distanz zum Problem. Und diese Distanz,
ja,
zeigt sich dann in der Struktur.
Ja. Und das zeigt sich dann auch im Umgang mit den marginalisierten Leuten, vermute ich, also so aus meiner Erfahrung. Und ja, das zeigt sich auch irgendwie, dass dann bestimmte Skills irgendwie fehlen. Also ich spreche jetzt so aus meiner Erfahrung, wenn ich in so Räumen irgendwie unterwegs bin, wo ich denke, hier geht es um einen bestimmten Struggle, um einen bestimmten Aktivismus. Und dann stelle ich fest, ich fange hier ganz woanders an zu erklären irgendwie. Also ich war irgendwie mal in einer, weiß nicht, Queer Support irgendwas Gruppe und dann wurde dann ein Meme geteilt zum Thema Thema Muttertag und dann hieß es irgendwie, dann war da einfach so ein Meme, wo stand, hinter jedem glücklichen Kind steht eine starke Mutter.
Oh Gott.
Ja. Und dann fange ich an zu erklären, warum das ein Problem ist. Und wir sind dann gar nicht mehr auf der Ebene, dass wir irgendwie hier aktivistisch sind oder sowas, sondern da ist einfach eine ganze Menge Unverständnis und da ist dann aber auch eine ganze Menge Diskriminierung, die dann da irgendwie mitschwingt. Wo ich dann denke, ich kann hier ja nicht mit euch einen Konsens finden zu irgendeinem Aktivismus, wenn wir nicht mal über so eine Basisgeschichte da irgendwie uns verständigen können.
Mhm.
Das ist so das, was mir dazu einfällt und was, wo ich schon direkt Bauchschmerzen kriege, wenn du sagst, da ist halt irgendwie ein Großteil von diesem Bürgertum. Und da sind dann, ich stelle mir das jetzt vor, okay, ich spekuliere jetzt, weil ich nicht da war, sind dann Leute, die darüber reden, ja, die Wärmepumpe, die hat sich wirklich gelohnt in meinem Haus. Und da sind andere Leute, die so sind, ich habe noch eine Ofenheizung, weil ich in irgendeiner abgeranzten Wohnung wohne und ich kann es nicht ändern. Und dann redet man nicht auf einer Ebene irgendwie.
Mhm. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall, das illustriert schon so ein bisschen irgendwie die Probleme, die ich da auch sehe. Also vor allem habe ich das Gefühl, wir haben da irgendwie eine Gleichzeitigkeit von Menschen, die für die Kollaps irgendwie ein Thema ist, was auf sie zukommt, und für Menschen, für die Kollaps Alltag ist.
Ja.
Und das ist den Leuten, also die Menschen, für die Kollaps irgendwie ein Thema ist, was auf sie zukommt, irgendwie, die auch einfach verängstigt davon sind, die das Gefühl haben, so, ich habe hier eigentlich ein ganz okayes Leben, aber das wird nicht mehr lange so weitergehen.
Ja.
Denen ist auch bewusst, dass sie damit in einer privilegierten Position sind. Das ist also schon irgendwie auch was, wo ich sagen würde, dazu gibt es keine Debatte. Aber die Vorstellung davon, wer diese anderen sind, für die der Kollaps jetzt schon Gegenwart ist, wild. Richtig wild. Also es geht halt in ganz, ganz vielen Debatten auch in der Frage irgendwie, was könnte denn so ein Camp 2026 irgendwie bringen? Also es gibt schon eine Orga fürs Camp 2026, da wird schon dran gearbeitet irgendwie so. Und da war natürlich dann auch so viel Diskussion irgendwie unter Leuten, was könnten denn so Inhalte sein, die da reinkommen? Und was könnten Inhalte sein, über die wir irgendwie, mit denen wir uns als Bewegung auseinandersetzen müssen? Und da heißt es dann immer wieder, naja, irgendwie, es gibt ja auch Leute, die für Kollaps schon Alltag ist und deswegen müssen wir irgendwie Aktivistis aus so einem globalen Süden einladen.
Ich habe drauf gewartet.
Genau, genau. Und dann sind da Leute, die irgendwie in diesen Chatgruppen sind und immer mal wieder so sagen, so, hey, da müsst ihr gar nicht bis in den globalen Süden gucken. Wir sitzen hier mit euch zusammen, wir reden hier mit, wir lesen hier mit.
Mhm.
Und das hat sich jetzt in den vergangenen Wochen irgendwie gerade in diesem einen Chat, in dem gerade recht viel passiert, das hat es mehrfach gegeben und nicht ein einziges Mal, soweit ich mich erinnern kann, ist darauf eingegangen worden.
Mhm.
Das wird einfach, es wird ignoriert und ich habe das Gefühl deswegen, weil diejenigen, die das gerade nicht sehen, noch nicht mal in der Lage sind, den Gedanken zu haben. Also ich wollte gerade sagen, den Gedanken zuzulassen, aber ich glaube, es hat mit Zulassen gar nichts zu tun. Mhm. Ich glaube, es ist einfach so entfernt von der eigenen Lebensrealität. Und diejenigen, die innerhalb dieses privilegierten Systems ein bisschen weiter oben in der Leiter stehen, sind aber auch gleichzeitig natürlich die, die halt die bessere Ausbildung haben, die sich gut ausdrücken können, die auch teilweise einfach irgendwie ein Redeverhalten haben, was jetzt nicht so sehr geschult ist davon, irgendwie aufmerksam miteinander zu sein. Das heißt irgendwie, das sind auch die Stimmen, die gerade irgendwie in solchen Chatgruppen dann sehr stark den Diskurs prägen, und dann sind da halt irgendwie andere Leute drumherum, die sich halt entweder nicht äußern oder irgendwie dann irgendwann schweigend die Gruppe verlassen, wo man immer nicht weiß, woran liegt es jetzt gerade.
Mhm.
Aber ich habe auch schon, also ich habe mich ein paar Mal auch über Themen irgendwie mit Leuten ziemlich gestritten und habe dann auch Privatnachrichten gekriegt von wegen, danke, dass du das gerade machst, weil irgendwie ohne dich wäre ich in dieser Gruppe schon lange nicht mehr dabei.
Mhm.
Was jetzt, damit will ich mich nicht beweihräuchern, weil irgendwie ohne andere Leute wäre ich da auch schon nicht mehr irgendwie, aber es zeigt so ein bisschen, wie halt auch der Ausschluss unsichtbar weiter stattfindet. Und an den ein, zwei Malen, wo das irgendwie thematisiert wurde, sind dann aber direkt Leute reingesprungen und waren so dieses, wenn Menschen ohne Kommentar die Gruppe verlassen, dann kann das viele Gründe haben. Das löst dann Spekulationen aus, aber wir werden es am Ende nie wissen. Und damit werden halt irgendwie so, wird eine Auseinandersetzung mit einer Kritik auf so einer überrationalisierten Ebene direkt wieder irgendwie weggeschoben. Und das ist ein Mechanismus, der ganz, ganz häufig irgendwie da stattfindet. Also ja, und es ist tatsächlich so ein Problem irgendwie, wo ich das Gefühl habe, also ich habe mit einer Person aus der Camp-Orga auf dem Camp auch mal drüber gesprochen, dass ich so das Gefühl hatte, okay, irgendwie hier sind ganz, ganz viele Leute nicht, die eigentlich hier sein müssten.
Mhm.
Und die Person meinte dann zu mir, ja, voll, ich sehe genau, wen du meinst, aber die Leute, die jetzt schon am Struggeln sind, denen müssen wir nichts mehr beibringen. Die können das alles schon.
Ei, ei, ei.
Und das ist einerseits ein in sich total schlüssiger Gedanke und andererseits aber auch irgendwie ein total akademisches Zugehen, wo es irgendwie so eine ganz klare Hierarchie gibt zwischen wir sind die Lehrenden, wir sind die mit Wissen und wir vermitteln Wissen an die Lernenden, die irgendwie zu uns kommen.
Ja.
Und Leute, die irgendwie das Wissen schon haben, denen müssen wir nichts mehr beibringen, also müssen wir die nicht ansprechen.
Ja, aber es ist ja nicht nur zum Beibringen, das Camp so. Es war ja auch zum Connecten, Netzwerken, soweit ich es mitbekommen habe. Und dann muss es ja auch zum Austausch sein. Und dann müsst ihr euch halt die strugglenden Leute als DozentInnen einladen.
Mhm.
Also das wäre für mich dann, wenn die schon alles wissen, ja großartig, dann können die das ja auch teilen.
Mhm. Ja, das wäre auch mein Ansatz. Aber ich muss jetzt Unterstellungen machen, weil ich es einfach nicht weiß. Aber wenn ich mir so angucke, wie das Workshop-Programm gestaltet war, wer da so die Workshop-Gebenden waren, das waren dann alles so, ich denke mir jetzt Namen willkürlich aus, irgendwie so die Ursula von der Aktion XY in einer Stadt und irgendwie so der Herbert von irgendwie dem Lehrstuhl für irgendwas. Also es waren alles so Leute, die halt Organisationen und Wissen und irgendwelche Berufstitel und irgendwas hinter sich hatten. Also so formale Bildung, formale Qualifikation war da sehr, sehr präsent.
Ja, okay.
Was auch sehr natürlich irgendwie in dieses akademische Denken reinpasst.
Ja.
Wo das einfach das ist, was Leute irgendwie dafür qualifiziert, dann auch Wissen nicht nur zu haben, sondern auch weiterzugeben.
Mhm.
Und ich glaube, dass das teilweise auch sehr, also ich bin mir nicht sicher, wie reflektiert das ist. Ich glaube, zumindest bei denen, die teilgenommen haben, bei denen, die gerade in den Chats unterwegs sind, ist das nicht sonderlich reflektiert. Also da gibt es dann manchmal Leute, die halt sagen, so ich als Person aus dem Berufsfeld XY mit so und so vielen Jahren Berufserfahrung sage zu dem Thema Folgendes.
Mhm.
Und dann ist das halt eine Autoritätsstimme. Also eine, eine Person, die halt inhaltliche Autorität hat. Und wenn dann jemand anders sagt, so ja, aber ich als betroffene Person irgendwie habe dazu Folgendes, dann ist es interessant, auf welche von den beiden Wortäußerungen Bezug genommen wird und auf welche nicht.
Ja.
Ja.
Okay, also wir haben ja ein Klassismusproblem.
Oh, das hast du aber hart formuliert. Ja, auf jeden Fall. Also soziales Kapital ist, glaube ich, in diesem Fall das, was irgendwie unreflektierter ist. Ich glaube, ökonomisches Kapital ist was, wo Leute schon noch teilweise die eigenen Privilegien auf dem Schirm haben.
Ja, ja.
Aber soziales Kapital gar nicht. Und vor allem auch nicht auf der Ebene von wie viel lege ich eigentlich Wert auf das soziale Kapital von anderen und wie behandle ich Menschen unterschiedlich davon, welches soziale Kapital ich ihnen zutraue oder zugestehe.
Mhm.
Was du dann natürlich auch hast, ist ein eklatanter Mangel an irgendwie feministischer Basisbildung.
Ah,
Also das Level an fragilem, teilweise gekränktem männlichen Ego, was die Diskussionen prägt, gerade auch online, aber teilweise auch auf dem Camp, ist wild.
Okay. Ai, ai, ai.
Das ist wirklich, also, man glaubt es gar nicht. Einerseits das Entitlement irgendwie, wo Menschen glauben, irgendwie gerade urteilen zu dürfen, und andererseits die Fragilität, mit der dann irgendwie inhaltlicher Backlash irgendwie aufgenommen wird. Mm. Ist ganz, ganz krass. Kann ich gleich noch irgendwie Beispiele bringen? Irgendwie, das ist also... Oder ja, vielleicht mache ich das jetzt. Also ein Thema, was auf dem Camp schon irgendwie, ich glaube, die größte und kontroverseste Diskussion gemacht hat und jetzt neulich im Chat auch nochmal, wo wirklich irgendwie die Wogen sehr, sehr hoch gegangen sind, war die Frage von, ist es eigentlich angesichts eines drohenden Kollapses der Ökosysteme und der Welt irgendwie noch verantwortbar, Kinder in die Welt zu setzen? Das ist eine Frage, die kann man stellen. Als individuelle Person kann man sich dieser Frage auf jeden Fall mal irgendwie aussetzen. Mhm. Auch mit dem Gedanken, was, wenn ich jetzt einen Kinderwunsch habe und die Möglichkeit habe, das zu steuern, was bedeutet das für ein Kind, was ich in die Welt setze, irgendwie, wenn ich irgendwie, wenn ich eigentlich jetzt schon weiß, was da für eine Zukunft auf das Kind zukommen wird? Soweit so legitim. Mhm. Was dann aber draus erwartet wird, ist, dass sich dann irgendwelche Cis-Dudes hinsetzen, auf dem Podium, bei einer Podiumsdiskussion, wo an einem von den Camp-Tagen saß jemand, der sich selber in einem Workshop, in dem ich war, auch als weißer Cis-Mann irgendwie selbst verortet hat, mache ich also keine Zuschreibung, mhm. Der meinte so annähernd wörtlich, schwangere Menschen und auf diesem Camp können froh sein, dass sie keine Moraldebatte an der Backe haben.
Okay. Mhm. Okay. Ich kann da helfen mit Werkzeug, falls du... Mhm. Also...
Mhm. Ja, das ging hoch her. Also da gab es wirklich 20 Minuten richtig, richtig wütende Gegenreaktionen, mhm. zu Recht. Es gab dann auf dem Podium den Versuch, das so ein bisschen runterzuspielen mit dem, naja, wir sprechen ja alle nur für uns selbst. Wo ich sagen würde, nein, das ist keine Formulierung, die irgendwie ein Ich spreche über mich beinhaltet.
Nee.
Im Prinzip dieselbe Debatte hatten wir vor einer Zeit nochmal in dem Chat, also... Ich glaube, letzte Woche oder so. Und einerseits irgendwie war es sehr, sehr schwierig, den Menschen, die irgendwie in Sprechpositionen diese Position vertreten haben, klarzumachen, dass das Framing, was sie gedanklich irgendwie voraussetzen, eins von Kinderwunsch und Kinderplanung ist. Mhm. Und dass das der unwahrscheinlichste Fall dafür ist, wie Schwangerschaften entstehen und wie Kinder irgendwie entstehen. Mhm. Sowohl global als auch hier. Mhm. Dieses, dass das in anderen Teilen der Welt irgendwie nicht so der Normalfall ist, das konnten Menschen dann sogar noch ein bisschen sehen, aber da hat es dann teilweise auch aufgehört. Und das andere Ding ist, dass es dann irgendwie auch an irgendeinem Punkt die Konfrontation mit der Konsequenz dieser Aussage gab. Nämlich irgendwie, dass jemand gesagt hat, so, naja, du kannst, es steht dir ja total frei, dich sterilisieren zu lassen, aber was du von Menschen, die Kinder gebären können, forderst, sind Hysterektomien und Abtreibungen.
Ja.
Und du machst dir gerade an, das als Forderung an Menschen, die Kinder zur Welt bringen können, zu stellen.
Ja.
Das war dann der Punkt, wo ganz, ganz schnell mal irgendwie die Ebene gewechselt wurde, um sich irgendwie mit dem Vorwurf nicht als Person auseinandersetzen zu müssen. Also irgendwie, da kam dann als Reaktion so dieses, naja, vielleicht haben Menschen ja auch einfach einen unterschiedlichen Zeithorizont und unterschiedliche Vorstellungen davon, wie bedrohlich irgendwie der Kollaps tatsächlich wird und so. Also, genau, das Ego war irgendwie auf jeden Fall irgendwie fragil, aber es war halt auch gleichzeitig mit diesem ganzen sexistischen Entitlement irgendwie verknüpft und das von Leuten, die eigentlich ansonsten sich auch schon so präsentieren, als hätten sie sich mal politisch auseinandergesetzt. Mhm. Aber es endet dann halt ganz schnell, weil es ist halt alles sehr abstrakt und sehr theoretisch, aber überhaupt nicht ans eigene Leben und die eigene Persönlichkeit gebunden.
Ja. Also ich finde Antinatalismus sehr krass, so, das berührt mich auch emotional, weil ich halt einfach irgendwie zwei Kinder habe und ich habe damit meine eigenen Struggles und ich bewege mich in einer Gesellschaft, die auf der einen Seite das sehr doll einprogrammiert, dass man als Person die Kinder bekommen kann, auch welche bekommt. Das ist sehr, sehr standardmäßig und wird auch hinterfragt, wenn das nicht macht. Und auf der anderen Seite leben wir in einer sehr kinderfeindlichen Gesellschaft. Und das ist genug Struggle. Also da irgendwie zu navigieren ist super schwierig. Und wenn dann jemand kommt und, also ich habe mal auch mit einer Person gesprochen, die womöglich theoretisch selbst Kinder bekommen könnte und die mir dann auch irgendwie Antinatalismus präsentiert hat, irgendwie als, ja, das ist jetzt so mein Ding. Und ich denke so, du sagst damit irgendwie schon, du machst damit eine Aussage über mich und du machst damit eine Aussage über zwei Menschen, die, für die ich verantwortlich bin. Weil das machst du. Du sagst, das sind zwei Fehler, die da rumlaufen. Und dann muss ich von dieser Art von Personen natürlich auch erwarten, dass sie keine Solidarität mit diesen zwei kleinen Fehlern haben wird. Und das heißt, wir haben dann, wenn du das als Kern deiner Bewegung irgendwie siehst, weil du sagst, nö, das ist eine moralische Geschichte, dann bist du nicht mehr im linken Bereich unterwegs, dann bist du im Eugenik-Bereich unterwegs.
Ja, also von dem ganzen Rassismus, der in dieser Debatte drinsteckt, haben wir jetzt noch gar nicht geredet. So, aber auch das war sowas irgendwie, das hat dann eine Person in dem Chat irgendwie relativ schnell gesagt, irgendwie so, sobald wir anfangen, diese Frage aufzumachen, haben wir eine Debatte, die irgendwie historisch von Rassismus und Eugenik geprägt ist.
Ja.
Und das können wir nicht einfach ausblenden. Und die Reaktion war, ich finde es aber schon auch ein Problem, dass immer gleich mit der Rassismus und Eugenik voll irgendwie die Diskussion ausgeschaltet wird. Und jemand anders sprang dann bei und war so, angesichts des Kollaps müssen wir einfach alle Gewissheiten in Frage stellen.
Okay.
Und da denke ich dann nämlich auch genau das, was du gesagt hast. Nein, müssen wir nicht. Weil es ist exakt das. Es ist irgendwie eine offenkundige und angesagte Entsolidarisierung von Menschen, die Verantwortung für Kinder haben, auf eine Art von Kindern, auch von Menschen, die schwanger sind.
Auch Menschen, die schwanger werden können, wo du sagst, so, nee, ich möchte eigentlich nicht, dass du das frei entscheiden kannst, was du mit deinem Körper machst.
Genau, das ist der nächste Punkt irgendwie so. Es ist also, Antinatalismus ist eigentlich für mich das Gegenstück zur Forced-Birth-Bewegung. Also geht es, wenn, egal ob es darum geht, zu sagen, Frauen sollten keine Kinder bekommen oder Frauen sollten nicht abtreiben dürfen. Es geht immer darum, dass es irgendwie, in diesem Fall irgendwie tatsächlich auch einfach ganz konkret irgendwie Cis-Männer und Nicht-Cis-Männer, die zeugen können, waren, die der Meinung waren, dass sie über die Körper von Menschen, die gebären können, entscheiden können. So. Und das hat einfach, also es ist nicht nur nicht feministisch, es ist ganz offen antifeministisch.
Ja.
Ja. Und diese zwei Ebenen, also irgendwie eine Bewegung, in der irgendwie antifeministische Äußerungen sagbar sind, denen dann zwar auch widersprochen wird, aber wo halt irgendwie sonst erstmal keine weitere Konsequenz kommt. Und dieselben Personen teilweise dann dieselbe Äußerung dann einfach ein paar Wochen später wieder machen. Dann auch wieder Backlash bekommen und dann aber auch wieder irgendwie verletzt sind, dass sie jetzt schon wieder Backlash bekommen. Das ist eine Bewegung, die irgendwie sich noch nicht ausreichend mit ihren politischen Wertegrundlagen beschäftigt hat.
Ja, ja, genau.
Und gerade auch das Thema solidarisches Prepping und Solidarität wird wahnsinnig hochgehalten. Aber das, ne, du hast es gerade selber gesagt, das ist irgendwie eine sehr offensive Entsolidarisierung. Und die kann dann da einfach auch stehen bleiben und nicht als solche benannt bleiben. Und es kann weiter die Illusion irgendwie aufrechterhalten werden, dass wir uns da gemeinsam in einem solidarischen Raum bewegen.
Ja. Ich kann das ja auf einer so individuellen Ebene immer super doll verstehen. So. Also und von mir aus auch, sprich das mal in deiner Philosophieklasse durch oder irgendwie sowas. Wie moralisch ist es eigentlich heutzutage noch, Kinder in die Welt zu setzen? Kannst du gerne einmal durchsprechen, so, wenn das eine rein hypothetische Geschichte ist. Und auf individueller Ebene kann ich das komplett verstehen. So, dann lasse ich, gönn dir eine Vasektomie und fertig ist der Lack.
Ja, da gehe ich auch mit. Also ich würde auch tatsächlich, ich würde keiner Person in irgendeiner Form reinreden, wenn es um die Frage von, möchte ich Kinder bekommen oder nicht? Und wie würde ich mich verhalten, wenn ich Kinder bekomme, ohne dass ich das geplant habe? Sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Weil das einfach hochindividuelle, wahnsinnig komplexe Fragen sind, die mit unglaublich viel Verantwortung einhergehen.
Ja.
Und wir können diese Fragen für uns selber beantworten, aber wir müssen akzeptieren, dass andere Menschen unter anderen Bedingungen leben und schon deswegen selbst bei den gleichen Grundannahmen zu anderen Antworten kommen werden.
Ja.
Und diese Antworten sind genauso legitim. Und Ich meine, irgendwie sprechen wir irgendwie über Trans- und Interpersonen?
Mhm.
Sprechen wir über eine Form von Eugenik, die irgendwie noch keine 15 Jahre zurückliegt?
Mhm.
Mhm. So? Also, so lange ist es her, dass Transpersonen sich sterilisieren und genital angleichen lassen mussten, um ihr Personalausweisgeschlecht ändern zu können.
Ja.
In Deutschland.
Mhm.
Die Debatte, ob das wieder eingeführt werden sollte, findet in anderen Ländern schon wieder statt.
Mhm.
Bei Interpersonen haben wir irgendwie noch viel grausamere Formen von körperlicher Zurichtung, auch genitaler Zurichtung, die fast immer auch mit Sterilisierung einhergehen. Wir haben irgendwie die Zwangssterilisierung, auch die verheimlichten Zwangssterilisierungen von Menschen mit sogenannten Behinderungen. Wir haben Debatten darüber, ob Menschen mit bestimmten körperlichen und geistigen Konstitutionen, also Menschen mit sogenannten Behinderungen vor allem, sich fortpflanzen dürfen sollten, ob sie dazu irgendwie kognitiv in der Lage sind. All das ist ja aus unserer Gesellschaft nicht raus. Und das kann man aus so einer Debatte auch nicht einfach raushalten und so tun, als gäbe es das nicht. Und als wären das nicht Faktoren, die wir mitdenken müssen, wenn wir darüber reden. Ansonsten ist es, wie du sagst, irgendwie eine reine Philosophiedebatte.
Ja, es ist auch so absurd am Menschen vorbei. Also in welcher Phase der Menschheitsgeschichte, in welcher Krisenphase haben Menschen einfach keine Kinder bekommen?
Mhm.
In jedem Krieg werden Kinder geboren. In jedem irgendwie zerrütteten Land werden Kinder geboren.
Mhm.
Menschen werden auch irgendwie am Abgrund noch irgendwie sich fortpflanzen. Es ist einfach so. Wahrscheinlich, womöglich wird es irgendwann den letzten Menschen geben oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob wir bei diesem Kollaps auch irgendwie davon ausgehen, dass in, weiß nicht, 50 Jahren die Menschheit gar nicht mehr existiert oder in 100 Jahren oder sowas. Aber bis dahin werden Kinder geboren werden.
Ja, es gibt Menschen und tatsächlich die Person, die diesen Take so sehr, sehr krass vertritt, irgendwie hat sich dazu auch relativ weitgehend geäußert. Also die Grundannahme dieser Person ist, dass wir 2050 auch einfach alle nicht mehr leben werden, weil es 2050 keine Menschheit mehr geben wird.
Ja. Ja, okay. Und dann ist, wenn ich jetzt so meine Kinder angucke, wie alt die da wären und wie der Weg dahin, und wenn ich jetzt so komplett pessimistisch bin oder sowas, dann ja, ergeben sich daraus viele Fragen, aber das sind wirklich sehr philosophische, sehr hypothetische Fragen.
Mhm. Ja, und tatsächlich glaube ich auch nicht, dass das die wichtigsten Fragen sind.
Genau, das.
Also die Frage, möchte ich dafür verantwortlich sein, dass ein zukünftiger Mensch diese Zukunft, von der ich ausgehe, dass sie stattfinden wird, irgendwie erleben, durchleben und an dieser Zukunft auch zugrunde gehen wird, möchte ich das einem Menschen zumuten? Das ist eine Frage, die kann ich mir durchaus stellen. So.
Mhm.
Aber die ändert ja nichts da an der reinen Tatsache, dass es Menschen gibt, die Kinder bekommen, aus unterschiedlichsten Gründen.
Ja.
Nicht alle freiwillig.
Ja.
Und es ändert nichts an der Tatsache, dass Kinder da sind. Und dieses nachgeschobene, naja, mit irgendwie Eltern und Kindern, die schon da sind, bin ich natürlich solidarisch.
Ja.
Was dann auf irgendwie dreimal nachpressen dann irgendwann kommt, so, das reicht dann einfach nicht.
Mhm.
So. Und ich meine, irgendwie, da kommen wir tatsächlich auch auf eine Art zu zwei weiteren Ebenen, die irgendwie, oder zwei weiteren Problemen, die ich irgendwie sehe in Teilen dieses Diskurses. Nochmal, nichts davon ist fertig. Ne? Das ist nicht eine Bewegung, die irgendwie eine einheitliche Position vertritt. Das wird sie auch, glaube ich, nicht werden.
Ja.
Sondern es ist eine Bewegung, die ein Spektrum von Haltungen und daraus abgeleiteten Politiken gerade irgendwie beinhaltet und wahrscheinlich irgendwie noch viel mehr in der Zukunft vertreten wird. So. Also da werden Leute, die irgendwie ein paar geteilte Grundannahmen haben, daraus ganz unterschiedliche Schlüsse ziehen und aus ihren Schlüssen ganz unterschiedliche politische Praxis ableiten, irgendwie gemeinsam miteinander sein. Das ist auch erstmal gut.
Mhm.
Aber auf welche Art und Weise findet das statt und wo werden da die Linien gezogen? Werden überhaupt welche gezogen? Das sind eigentlich so die wichtigen Fragen, finde ich.
Ja.
Und wir haben hier halt schon, also die Annahme, dass 2050 die Welt eigentlich zu Ende ist, das ist eine Untergangsfantasie.
Mhm.
Wenn man sich mit der Realität der Klimakatastrophe auseinandersetzt, ist das nicht völlig aus der Luft gegriffen, wie man da hinkommen kann.
Mhm.
Also wir wollen ja in irgendeiner Folge auch oder in irgendwelchen Folgen auch über Klimakatastrophe sprechen. Da können wir dann nochmal reingehen. Aber irgendwie, ja, irgendwie, wir haben die 1,5 Grad einfach jetzt schon überschritten. Und auch wenn es jetzt noch nicht, wenn die Welt noch nicht dauerhaft auf 1,5 Grad erhitzt ist, ist schon so viel CO2 in der Luft, dass wir da hinkommen werden, no matter what. weil wir gar nicht mehr so viel CO2 aus der Luft rausholen könnten, selbst wenn wir irgendwie morgen auf irgendwie weltweites Net Zero gehen. Und wir können davon ausgehen, dass es nicht bei 1,5 Grad bleibt. Also es wird auf jeden Fall, diese Welt wird sich sehr, sehr drastisch verändern und das wird auf jeden Fall auch mit sehr großen Katastrophen für sehr große Zahlen von Menschen einhergehen. Ich glaube, das ist leider irgendwie eine Realität, der wir uns stellen müssen und der sich vor allem auch andere Menschen stellen müssen. Weil, wie immer, wir werden die Letzten sein, die irgendwie betroffen sind, weil wir halt irgendwie im privilegierten globalen Norden leben. Aber die Annahme, 2050 ist für alle Menschen, für die gesamte Menschheit alles am Ende, das ist eine Untergangsfantasie. Oder eine Untergangshypothese. Und das mit einem Antinatalismus zu verknüpfen, kann halt ganz, ganz schnell zu Todeskulten führen.
Ja.
Und tatsächlich war es so, es gab noch ein, zwei andere Äußerungen auf diesem Podium an dem Abend, die ich auch sehr, sehr kritisch fand. Und ich bin wirklich einen halben Tag rumgelaufen am nächsten Tag und war so, ich sehe hier gerade die Entstehung eines Todeskultes. Ich war auch ein bisschen fertig davon. Ich habe dann irgendwie in Workshops gesessen und ich habe mit Leuten gesprochen und dann war ich wieder so, nee, nein, wird nicht passieren. Also die Kollapsbewegung als Ganzes wird kein Todeskult werden, aber tatsächlich
Ein paar Leuten
traue ich zu, dass sie, wenn sie an den entscheidenden Stellen bestimmte Abbiegungen nehmen, dass sie da landen können. Und ich glaube, dass wir das mitdenken müssen.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Eine Sache, die da halt auch mit reinspielt in dieses Todeskultdenken, das ist halt dieses, es gibt teilweise so eine ganz merkwürdige Form von, ich glaube, oft nicht reflektierter und nicht hinterfragter Spiritualität. Also es gibt eine Person, oder also ein Schlagwort, was in dieser ganzen Bubble sehr unterwegs ist und was eine Person auf diesem ominösen Podium auf dem Camp auch sehr stark gemacht hat, war irgendwie das Wort Kollapsbewusstsein.
Ja.
Es ist noch ein bisschen ungefüllt, würde ich sagen, was das eigentlich heißt. Also erstmal gehört zu Kollapsbewusstsein die Tatsache, dass es den Kollaps gibt und dass er auf uns zukommen wird und dass er nicht mehr verhinderbar ist, als solche anzuerkennen und sich emotional mit dieser als Faktum gesetzten Annahme auseinanderzusetzen.
Okay, mache ich.
Aber dann waren da so Aussagen, so, ich bin auch nicht jeden Tag kollapsbewusst, ich muss immer wieder neu daran arbeiten, kollapsbewusst zu bleiben und zu sein. Ha. Und das hat dann schon ganz schön viel von spiritueller Erleuchtung.
Ja, das ist seltsam. Also da wüsste ich auch nicht, was daraus folgt, weil ich möchte nicht jeden Tag darüber nachdenken, dass irgendwie diese Gesellschaft komplett zusammenbricht, weil ich möchte einfach mal in Ruhe einkaufen gehen und ich will gerne irgendwie meine Wohnung dekorieren und irgendwie was Schönes erleben und sowas. Und ich möchte dabei nicht die ganze Zeit denken, ja, und dann wird das alles weg sein oder irgendwie so. Also das ist, glaube ich, bei Krisen ganz gut, da auch mal wieder auszusteigen. Und wenn du dich die ganze Zeit in diesem Stadium hältst, dann ist halt die Frage, was ist der Sinn davon und was ist das für eine emotionale Lage, die du da irgendwie anstrebst?
Genau, also ne, da könnten wir über dieses High Alert, wie sagt man das? Da können wir darüber sprechen, wie halt irgendwie der Körper in Stresssituationen sich verändert und wie emotionale Zustände halt diese Stresssituationen ganz körperlich auch manifestieren können und was das dann auch auslöst. Das ist so ein Ding. Ich glaube, was es auch hat für mich, ist vor allem, da klingt so ein Sendungsbewusstsein raus. Da klingt, also ne, einerseits so dieses, es gibt irgendwie kollapsbewusst und nicht kollapsbewusst. Yep. Das macht eine Unterscheidung zwischen irgendwie erleuchtet und noch nicht erleuchtet auf. Yep. Oder noch nicht vollständig erleuchtet. Aha. Wenn dann aber irgendwie Kollapsbewusstsein gleichzeitig als etwas Anstrebenswertes geframed wird oder die Annahme da ist, dass wir das eigentlich wollen, dass wir das von uns wollen und dass wir mehr Menschen kollapsbewusst machen wollen, weil wir glauben, dass diese Gesellschaft sich vorbereiten muss auf das, was wir als Kollaps bezeichnen, dann folgt eigentlich, wenn wir das in so ein Erleuchtungsframing packen, zwangsläufig so ein Sendungsbewusstsein und so ein Bekehrungsansatz.
Ja. Auf der anderen Seite resultiert daraus ja dann irgendeine Art von Isolierung, die wir ja auch selber schon angesprochen haben, so von wegen, es ist total weird, mit Menschen zu reden, die das nicht auf dem Schirm haben, dass die Gesellschaft, dass das irgendwie alles zusammenbricht oder so. Das ist für uns irritierend und wir haben ja schon gesagt, wir sind dann in so einer Art Bubble drin. Und wenn du, ist halt für mich dann die Frage, wie problematisch ist das denn bei uns? Müssen wir da mal ein Auge drauf haben oder sowas? Wir haben ja dann auch irgendwie das Gefühl, die anderen Leute, die verstehen es gar nicht, was soll das, mit denen können wir gar nicht reden. Das ist schräg. Da müssen wir irgendwie uns selber irgendwie beobachten. Aber wenn du dann das so sagst, das ist jetzt hier sehr erstrebenswert und ich will mich eigentlich nur mit Leuten umgeben, die das richtige Mindset haben. Und vielleicht sind du und ich gar nicht das richtige Mindset. So, vielleicht haben wir das gar nicht, weil ich ja sage, ich möchte gar nicht die ganze Zeit kollapsbewusst sein. Dann fängst du halt an, dich zu isolieren. Und ja.
Ja, das ist, also zumindest ist das ein Risiko, was einhergeht. Ich meine, was wir ja ganz oft erleben, das ist, dass dann in der politischen Praxis und in der Alltagspraxis irgendwie dann was ganz anderes stattfindet.
Mhm.
Und dass dann irgendwie, also viel in diesem Kollapsdenken ist ja schon auch so, wir bringen uns die Skills bei, mit denen wir anderen Menschen helfen können, wenn es zur Katastrophe kommt. Also es gibt einen ganz, ganz großen Push gerade auch irgendwie. Und auch viel Diskussion aus einer staatskritischen Perspektive, aber es gibt einen großen Push, mehr in die staatlichen Hilfesysteme zu gehen, irgendwie in die freiwilligen Feuerwehren, in die THWs, sich alle möglichen Fähigkeiten selber anzueignen, um halt in Krisensituationen anderen helfen zu können. Das ist ja auch das, was so diesem Soli-Prepping-Begriff unterliegt. Und das ist halt parallel da. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass viele Menschen, die halt einerseits abstrakt sehr viel dann dieses sehr, sehr weirde Zeug reden, irgendwie von Kollapsbewusstsein und irgendwelchen hochphilosophischen Theoriediskussionen darüber, wie man sich in der Welt richtig verhalten könnte unter bestimmten Bedingungen, dass die im Alltag dann irgendwie was ganz anderes machen.
Ja.
Aber ich frage mich halt immer, und deswegen glaube ich, genau wie du sagst, wir müssen dafür aufmerksam sein, wo kippt es und unter welchen Bedingungen.
Ja.
So. Und wenn alleine in den Diskussionen miteinander die Solidarität schon bröckelt, wie glauben wir dann wirklich, dass wir in einer ernsthaften Krise in der Lage sind, solidarisch mit Menschen zu sein, die wir nicht leiden können?
Ja.
Oder mit Menschen, deren Situation wir nicht verstehen oder wo wir denken, na, du bist aber auch ein bisschen selber schuld.
Mhm, ja.
Also auch da gab es auf dem Camp eine Situation, sie war auch bei der Podiumsdiskussion, hatte aber de facto nicht so richtig viel damit zu tun. Da hat dann irgendeine Person, ein älterer, weißer Cis-Mann, das Mikrofon genommen und also es gab die Diskussion fand auch zwischen Publikum und Podium statt und hat halt sowas gesagt, so, ich glaube, was er sagen wollte, war irgendwie, trotz aller Unterschiede zwischen uns, müssen wir uns alle gemeinsam irgendwie mit der Klimakatastrophe auseinandersetzen und deswegen ist es gerade sinnvoll, sich zu verbünden. Ich glaube, das war die Botschaft, die er machen wollte. Aber was er gesagt hat, war sowas wie, ich bin in keiner politischen Bewegung, ich war auch nie Teil einer politischen Bewegung und mir ist es völlig egal, ob ihr quer seid. Ich glaube, er meinte queer.
Mhm.
Unser gemeinsamer Feind ist die Physik. Und dann hat er halt was über irgendwie Erderwärmung erzählt.
Okay. So.
Und meine Bauchreaktion, als ich das gehört habe, war so, ja, dir kann das egal sein, ob wir queer sind, weil du dir leisten kannst, im entscheidenden Moment, wenn der Faschismus an die Macht kommt, dich von uns zu entsolidarisieren und du wirst uns in den Rücken fallen, solange du diese Haltung aufrechterhältst.
Mhm.
Es ist tatsächlich inzwischen so, dass ich da überhaupt kein Vertrauen mehr habe, dass ich wirklich glaube, Menschen, die nicht sehen, wo die Solidarität angebracht wäre, wenn sie noch nicht im absoluten Ausnahmezustand sind.
Ja.
Die werden die Solidarität im Ausnahmezustand nicht zeigen.
Mhm.
Und die werden im Zweifelsfall, egal was sie außerhalb des Ausnahmezustands über sich selbst denken und von sich behaupten, irgendwie, die werden Teil des Problems werden.
Mhm.
Und deswegen ist mir das auch so wichtig, irgendwie in dieser Bewegung mehr politisches Klassenbewusstsein, feministisches Bewusstsein, Bewusstsein über das eigene Weißsein, die eigene Privilegierung irgendwie zu haben, was über ein Bauchgefühl hinausgeht und halt wirklich auch in die Persönlichkeit reingreift.
Ja.
So.
Ja, ich hoffe, dass da nächstes Jahr mehr stattfindet in der Richtung.
Ja.
Also das wäre meine Perspektive dann für den nächsten. Also du, hast du noch mehr Punkte oder sowas? Also weil, bevor ich jetzt hier in ein Fazit komme, aber das ist jetzt mal mein Zwischenfazit eventuell. Ich wünsche mir fürs nächste Jahr, dass sie da Klassismus-Workshops dabei haben. Vielleicht andere Zeichen noch irgendwie setzen. Ich meine, wenn sie da irgendwie Kinderbetreuung vor Ort haben, dann ist das ja an sich erstmal schon ein praktisches Zeichen für, nee, wir sind hier irgendwie solidarisch mit Leuten.
Mhm.
Ja, und dann Muss da ist aber noch viel Luft nach oben. So, beschäftigt euch nicht einfach nur mit euren Privilegien, indem ihr sagt, ja, ich weiß, es ist privilegiert, sondern beschäftigt euch damit, indem ihr seht, hier sind Leute, die Marginalisierung haben und wie geht es denen eigentlich?
Ja, und ich hätte auch tatsächlich noch ein bisschen mehr dazu, irgendwie, weil ich halt schon glaube, so, also wir haben halt irgendwie jetzt schon viel darüber gesprochen, wie Menschen, die gerade sehr stark ihre Stimme erheben, die halt wahrscheinlich dann auch irgendwie in den nächsten Monaten und Jahren sehr prägend sein werden, wie wir die für auf ihrer Persönlichkeitsebene nicht ausreichend fit for the task halten.
Mhm.
So würde ich das mal zusammenfassen.
Mhm.
Und was da halt auch noch mit reinspielt, sind dann halt irgendwie so, es gibt so eine sehr weirde Tendenz einerseits von so irgendwie Diversity of Tactics, also so dieses, ne, verschiedene Menschen machen verschiedene Sachen irgendwie und alle gemeinsam bringen uns dem geteilten Ziel näher, so. Irgendwie davon wird halt irgendwie gerne geredet, aber dann gleichzeitig irgendwie sind Leute stellenweise so autoritär.
Mhm.
Und es gibt so viel irgendwie dieses binäre Richtig-Falsch-Denken, was mich auch gerade irgendwie bei den Leuten, die halt auch selber queer sind, immer so ein bisschen irritiert.
Ja.
Aber Queerness schützt vor binärem Denken nicht, habe ich gelernt. aber da ist zum Beispiel, also das sind dann so, es gab irgendeinen Take mal irgendwie in irgendeiner Debatte, wo dann jemand geschrieben hat so, bla bla bla, das ist mein Argument und das anzuerkennen ist auch Teil von kollapsbewusstem Handeln.
Okay.
Und da ist Kollapsbewusstsein dann plötzlich ein Mittel, mit dem man Leute auf Linie bringen kann.
Ja.
Hm. Weil wenn dein Handeln nicht das ist, was ich sage, was das Richtige ist, dann bist du nicht kollapsbewusst.
Mhm.
Dann wird da plötzlich ein Persönlichkeitsurteil in einem entscheidenden Merkmal irgendwie gefällt. Und dann haben wir plötzlich doch wieder dieses Ding, dass es halt ein richtiges und ein falsches Handeln gibt. Und es gibt Leute, die sich gerade sehr an der Klimabewegung abarbeiten.
Mhm.
Die Klimabewegung als gescheitert sehen und aber gleichzeitig auch aus so einer, ich finde, auch relativ theoretischen Bewegungsperspektive heraus sagen, okay, und alle, wenn eine Bewegung gescheitert ist, dann ist jeder Aktivismus, der da reingeht, ein Aktivismus, der auch nur zum Scheitern führen kann. Und wenn wir davon ausgehen, dass es nur begrenzt aktivistische Energie gibt, die Menschen irgendwo hinstecken können, dann ist diese Energie misdirected, fehlgeleitet und sollte wieder eher woanders hingeschickt werden.
Okay.
Das ist auf so einer sehr, sehr abstrakten Ebene, ist das total schlüssig.
Ja. Yeah.
Aus der so einer Organizer-Perspektive, wo, also ne, das kommt von Leuten, die halt irgendwie sich selber als irgendwie Leadership-Personen, als Leute sehen, die Bewegungen antreiben, organisieren, irgendwie vordenken, dafür sorgen, dass andere Menschen zusammenkommen und Dinge tun. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber gleichzeitig blendet es natürlich so unglaublich viele Ebenen aus, die auch alle eine Rolle dafür spielen, warum und wofür sich Menschen engagieren.
Ja.
Und was mir total fehlt, ist anzuerkennen, dass man manchmal auch einfach nur auf die Straße geht, um nicht zu Hause geblieben zu sein.
Ja.
Weil es manchmal einfach wichtig ist, laut und deutlich Nein zu sagen.
Ja.
Ohne den Anspruch, irgendjemanden damit zu überzeugen.
Mhm.
Ich glaube irgendwie, dass wenn wir Lobbyarbeit aufgeben, komplett, gerade auch im Klimabereich, dass wir damit auch den wenigen Handlungsspielraum aufgeben, den es vielleicht noch gibt, der nicht mehr das Ruder rumreißen wird, aber der vielleicht innerhalb der Katastrophe noch irgendwie einen graduellen Unterschied machen kann,
ja,
dass wir den aufgeben. Es gibt da unterschiedliche Positionen dazu, ob der Unterschied zwischen 2,5 Grad Erderwärmung und 3 Grad Erderwärmung eine Rolle spielt oder nicht.
Mhm.
Alles, was ich bisher gehört habe und was für mich auch plausibel ist, ist, jedes Zehntel Grad zählt.
Mhm.
Und wir müssen weiter darum kämpfen. Wir dürfen halt unseren Kampf nicht darauf reduzieren.
Mhm.
Wir brauchen ganz viele andere Sachen, aber es irgendwie komplett zu verwerfen und sich dann auch noch über Menschen lustig zu machen, die das nicht tun.
Das ist absurd.
Das ist schon das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
Ja. Ich weiß nicht, ich stecke da nicht so drin, aber ich habe da vielleicht irgendwie naive, ganz andere Ansätze oder so, weil ich mir denke, auf der einen Seite, ja, okay, Klimabewegung hat nicht das erreicht, was sie hätte erreichen sollen, aber, und mit zum Beispiel allein in Deutschland, jetzige Regierung, da werden wir irgendwie keinen Blumentopf gewinnen oder so, aber irgendwas kann ja noch anders werden. Natürlich sieht es gerade aus, als ob es schlechter wird, aber was weiß ich, irgendein Turn mag passieren, dass in, weiß nicht, paar Jahren dann zurückgegriffen wird auf, oh, eigentlich ein bisschen was besser machen würden wir schon gerne, wo sind denn diese ganzen ExpertInnen, gibt es da irgendwen, hat hier irgendwer Bedarf oder sowas, dass dann doch nochmal zurückgegriffen wird auf diese Reste der Bewegung, auf was haben die eigentlich zu sagen. Also es kann sein, dass da ein kleiner Turn stattfindet und dann denke ich irgendwie bei vielen Sachen, ich denke irgendwie ganz oft eher an das, was unmittelbar vor mir ist, also alleine irgendwie, was ist in meiner Straße? Und da hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, gibt es ja hier irgendwie Initiativen, die dafür kämpfen, dass mehr Bäume in Berlin gepflanzt werden. Und das wird nicht die globale Erwärmung bremsen oder irgendwas. Aber die Straße ist etwas schattiger und ist um ein Grad kühler im Sommer. Mhm. Das ist gut. Und das ist auch diese Bewegung, das ist auch dieser Aktivismus. Da brauche ich nicht zu fragen, wie viel der ganze Globus runtergekühlt wird, sondern einfach nur dieser eine Platz.
Ja, und nebenbei ist es ein Baum, der da steht und der dich vielleicht ab und an mal glücklich macht, wenn auch du das, irgendwie dran genau. vorbeigehst, weil du sagen kannst so, hallo, hier steht noch ein Baum, es sind noch nicht alle Bäume tot.
Ja,
und
genau.
Ich glaube, diesen emotionalen Aspekt, dass halt bestimmte Formen von Aktivismus, sogar wenn sie auf einer globalen Schiene relativ fruchtlos erscheinen mögen, trotzdem zur persönlichen Resilienz beitragen können,
ja.
Der fehlt mir auch ein bisschen, beziehungsweise es wird zu schnell irgendwie davon ausgegangen, dass Dinge irgendwie dann quasi irgendwie gescheitert sind, wenn sie halt im großen Ganzen keinen Unterschied machen.
Ja.
Und dass das zu einer individuellen Scheiternserfahrung und damit zu einem weniger an Resilienz führt, das ist so eine Annahme, die, glaube ich, individuell auch total plausibel sein kann, aber sich halt nicht automatisch verallgemeinern lässt.
Womit wir ja ganz interessanterweise irgendwie zurück kommen zu dem, was du in der letzten Folge gesagt hast, darüber, dass Tazio Müller meinte, dass diese Bewegung eine Bewegung der Gescheiterten ist. Und ich habe Tazio Müller schon sprechen hören in die Richtung von, so wie verarbeite ich eigentlich, dass ich Teil dieser Klimabewegung war, dass das mein Leben war und dass ich dann irgendwann erkennen musste, dass es gescheitert ist und wie, was das in mir ausgelöst hat und so. Und und daraus resultiert dann eben jetzt sowas wie das Kollapscamp. Daraus resultiert, was machen wir denn jetzt? Wir haben diese persönliche Entwicklung gemacht. Wir haben jetzt auch eine gewisse Akzeptanz gelernt. Wir können wieder aufstehen, weitermachen oder so. Also, ja.
Ja, und ich vieles davon resoniert, heißt das eigentlich so?
Vieles davon resoniert.
Okay, also, ja, das ist dann wieder das Englische, ne? It resonates within me. Da habe ich so ein intuitives Gefühl zu sagen, so, ja, genau. Also gerade Tazio ist ja auch einfach sehr, sehr gut da drin, irgendwie politische Schlüsse aus persönlichen Reflexionen zu ziehen. Und Tazios Gesellschaftsanalyse unter der Perspektive von Trauerprozessen in Bezug auf das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Klimabewegung einerseits und Klimakatastrophe andererseits, irgendwie finde ich super schlüssig. Und trotzdem glaube ich, es ist halt nur ein Teil der Wahrheit. Und anzunehmen, dass es die ganze Wahrheit ist, sorgt halt irgendwie in der Konsequenz ganz schnell dafür, dass bestimmte andere Ansätze verworfen werden, weil vielleicht der eigene Blick darauf, was sie bringen können, irgendwie einer ist von, ja, bringt nichts, und dann halt aber andere Ebenen, wo es halt durchaus was bringen kann, die auch noch existieren, dann halt aus dem Blick verschwinden oder gar nicht erst in den Blick geraten.
Genau das.
Und da sind wir dann nämlich auch wieder irgendwie bei der Frage von, wie könnte das Camp anders sein? Ich würde mir tatsächlich viel, viel mehr soziale Durchmischung wünschen. Ich glaube halt sehr stark nicht an so ein hierarchisches, es gibt Lernende und Lehrende, sondern an ein Each-One-Teach-One-Modell.
Ja.
Für mich folgt Aktivismus aus persönlichen Entwicklungen und nicht irgendwie Persönlichkeit oder und nicht aus Analyse. Und ich glaube, wenn wir mehr miteinander in Kontakt sind, wenn gerade auch Menschen, die relativ starke und sehr klare Positionen haben, mit mehr Menschen konfrontiert werden, deren Lebensrealität das in Frage stellt, dann wird es auch irgendwann leichter, eine vielfältigere Perspektive auf die Welt zu haben. Also so dieses in der eigenen Blase feststecken und so sehr in der eigenen Blase feststecken, dass es gar nicht mehr möglich ist, überhaupt zu sehen, wie die Blase ausdifferenzierter ist und noch viel weniger, was es außerhalb der Blase gibt. Also so, dass halt irgendwie das Außerhalb immer nur noch gedanklich konstruiert ist. das ist halt ein ganz großes Problem in der deutschen Linken allgemein.
Mhm.
Und ich glaube, dass das eigentlich auch der Hebel sein könnte, um ganz, ganz viel zu verändern in dieser Bewegung.
Ja.
Wenn die Einzelnen, die jetzt gerade da aktiv sind, rausgehen, in Kontakt gehen mit anderen Menschen, mit Menschen, die halt eine andere Form von Aktivismus machen, wenn sie sich manchmal auch eine etwas demütigere Form des ich weiß noch nicht alles und ich höre mich jetzt mal Dinge an, aneignen würden.
Mhm.
Manchmal ist irgendwie auch bei einer Sache, wo man schon viel drüber nachgedacht hat, der Gedanke, dass möglicherweise eine andere Person irgendwie einen Gedanken mitbringt, den man selber noch nicht hatte und auch noch nicht gelesen hat, die kann wahnsinnig weit führen. Und das würde ich mir wirklich manchmal wünschen. Weniger Selbstsicherheit, mehr Neugier und Offenheit.
Ja. Ich finde es eigentlich irritierend, wenn ich mir so überlege, bin jetzt gerade mal so beim Kopf durchgegangen, vielleicht ist es auch super naiv. Wir haben irgendwie die Klimabewegung, die aus den 68ern irgendwie kam.
Mhm.
Und die ja schon auch irgendwie politische Strukturen in Frage gestellt hat und da Alternativen sich überlegt hat. Also was Kommunismus angeht, was Anarchismus angeht oder irgendwie sowas. Ich bilde mir jetzt ein, müssten die nicht eigentlich so hierarchische Strukturen hinterfragen oder sowas? Müsste die deutsche Linke nicht eigentlich ganz anders sein, als sie ist? Das ist, glaube ich, meine Frage. Okay, ja, das ist auch ein bisschen quatschig. Aber ich finde es abgefahren, dass du irgendwie... Aber da haben wir halt viel, wir haben ja die linksgrünen, das linksgrüne Bürgertum oder irgendwie sowas. Aber ich finde es abgefahren, dass du irgendwie sagst, wir machen hier quasi linkes Prepping oder irgendwie sowas in der Richtung. Und wir sind hier bei ganz autoritären, hierarchischen, klassistischen Strukturen irgendwo. Da nicht irgendwie zu sagen, Moment mal, wir müssen jetzt erstmal einen Kreis machen und uns alle auf Augenhöhe bringen. So, hier ist der Redestab, jeder darf mal. Das wär mir fast lieber irgendwie.
Mhm. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher irgendwie so, was aus den 68ern kam oder während der 68er auch kam, war die Ökobewegung.
Ja.
Die Klimabewegung und die Ökologiebewegung sind nicht das Gleiche.
Mhm.
Die Ökologiebewegung war natürlich auch schon sehr... sehr vielfältig irgendwie. Was ja gerne vergessen wird, ist, dass es auch damals schon irgendwie einen faschistischen Strang in der Ökobewegung gab zum Beispiel. Die 68er waren teilweise extrem autoritär. Denken wir an diese ganzen kommunistischen Gruppen, diese ganzen Kadergruppen.
Ja, es ist so, ne?
Die ganze normative Rebellion gegen die Elterngeneration.
Ja.
Ne? Wer zweimal mit derselben pennt und solche Sprüche irgendwie so, wo ja auch irgendwie ganz, ganz viel einfach... Es gibt das eine Richtige und nichts anderes drin steckt, plus der ganze Sexismus in dem Satz. Aber die Klimabewegung selber, irgendwie, die ich so kennengelernt habe, ab Ende der Nullerjahre, irgendwie habe ich das Gefühl, entstammt eigentlich mehr so einer ökologisch informierten Linksradikalen, die dann irgendwie es geschafft hat, andere Leute zu aktivieren.
Mhm.
Teile von denen waren aus der Ökologiebewegung, aber ich meine, die meisten Leute aus der Ökologiebewegung sind wirklich alt inzwischen.
Mhm.
Und da gibt es, glaube ich, auch nicht so viel Traditions- und Wissenstransfer.
Ja.
Vielleicht noch ein bisschen bei den Anti-Castor- und Anti-Atom-Leuten.
Mhm.
Aber auch da habe ich das Gefühl, irgendwie so, das ist so eine Form von Aktivismus, die halt auch langsam ausstirbt, weil wir halt einfach den Atomausstieg haben und damit scheinbar das Problem erledigt ist. Ist es nicht, aber...
Mhm.
Es wird jetzt schwieriger, irgendwie dafür noch Aktivismus irgendwie klarzumachen.
Ja.
Und ich meine, wir leben einfach in einer zutiefst autoritären Gesellschaft.
Das ist richtig, ja, das stimmt natürlich.
So, und bürgerliches Denken als solches ist ja auch schon total autoritär.
Ja, das ist richtig.
Mich wundert nichts davon. Mich wundert höchstens immer wieder neu, wie Leute das bei sich selber nicht sehen und nicht reflektieren können.
Ja.
Und es so wenig als Problem sehen, wenn es in ihren Strukturen stattfindet. Und ich glaube, dass das was mit Normalisierung zu tun hat.
Ja.
Aber ich spüre das sehr schnell und habe dann immer das Gefühl so, oh. Ne? Wie du sagst, irgendwie so, wo fangen wir denn hier an zu reden? Wo müssen wir denn, was sind denn jetzt die Grundlagen, die ich erstmal erklären muss?
Mhm, ja.
Und letzter Gedanke dazu, und dann habe ich auch meine Takes für heute verbraucht. Du hattest das eben auch schon gesagt, wir reden über linkes Prepping.
Ja.
Hier wird ganz viel über solidarisches Prepping geredet.
Ja.
Ich habe eine Zeit lang gedacht, so, ist das nicht eigentlich das Gleiche und einfach nur ein Wording? Inzwischen glaube ich das nicht mehr.
Ja.
Weil ich einfach diesen Widerspruch, über den wir jetzt gesprochen haben, zwischen dem Reden über Solidarität und der abstrakten Idee davon, was Solidarität ist und wie sie aussehen wird in der Zukunft, mit einer gelebten Entsolidarisierung im Alltag irgendwie haben.
Hm.
Und Solidarität ist endlich.
Hm.
So, du kannst solidarisch sein, ohne dass das alle Menschen mit einschließt.
Mhm.
Und wenn du dann auch noch irgendwie so plötzlich in so Debatten, die halt ganz schnell in eine Eugenik-Richtung oder in so eine Antifeminismus-Richtung kippen können, irgendwie mit reindenkst, dann hast du halt das Fundament von linken Werten verlassen. Und ich glaube, deswegen wird es mir immer wichtiger zu sagen, nein, ich spreche nicht von solidarischem Prepping, ich spreche von linkem Prepping,
mhm.
weil das Prepping, was ich betreibe, wofür ich irgendwie auch Menschen werben möchte, muss auf der Basis von unhinterfragbaren linken Werten stattfinden. Zu diesen Werten gehört halt die unbedingte Gleichheit und der Kampf für die unbedingte Gleichberechtigung von Menschen.
Mhm.
Dazu gehört der Kampf gegen Diskriminierungen, wann immer wir sie sehen, und der Auftrag, Diskriminierungen sehen zu lernen,
mhm.
und uns nicht davor zu verstellen. Und dazu gehört auch, uns als Personen, soweit wir es irgendwie können, aus der diskriminierenden hierarchischen Zurichtung dieser Gesellschaft rauszuentwickeln. Und das geht nur durch Arbeit an uns selbst. Und all das ist für mich eigentlich die Grundlage von Linkssein.
Mhm.
Und ohne das ist jeder Aktivismus vielleicht nicht nichts wert, aber doch nur einen kleinen Bruchteil dessen wert, was er sonst wert sein könnte.
Das war ein sehr schönes Manifest.
Wundervoll. So, ich steige jetzt wieder aus. Jetzt habe ich auch mal gepredigt.
Ja, ich finde das sehr schön. Also, vielleicht können wir das mal irgendwo aufschreiben.
Ja, vielleicht schaffe ich es zumindest, das nochmal zu zitieren. Na, wir haben ja jetzt eine Audioaufzeichnung davon.
Genau.
Mach noch was
genau
damit.
Genau das. Mhm.
Okay. Gut. Danke für all deine spannenden Gedanken. Danke, dass ich dich jetzt 2 Episoden lang mit diesem Thema volltexten könnte. Das war's jetzt auch. Irgendwelche Nachträge wird es wahrscheinlich geben, aber tiefer will ich da nicht reingehen.
Mhm,
fürs Erste.
Mhm.
Gucken wir mal, wo wir beim nächsten Thema landen.
Ja. Ja, danke für diese Einsicht auf jeden Fall.
So, und dann. Der Dank geht natürlich, wie jedes Mal, an Anna für die Produktion und Journalika für die Musik, an euch fürs Zuhören, und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.